Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Henning Hubert am Mikrofon, herzlich willkommen. 50.000 Euro Strafe für einen Tweet? Pressesprecher sollten gleich aufpassen. Außerdem bilanzieren wir die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Wir nehmen es mit dem Witz des britischen Publizisten und Politikers Boris Johnson auf. Und wir würdigen gegen Ende die verstorbene Tagesschau-Legende Wilhelm Wieben. Der Streit im rheinischen Braunkohlerevier rund um den Erhalt des Hambacher Forstes geht weiter. Auf einer bisher unbekannten Ebene. Einer Ebene, die auch Pressesprecher und Medienvertreter interessieren dürfte. Werden Pressesprecher durch abgesetzte Tweets zum Anstifter und damit zum Mittäter, wenn sie Aktionen ihrer Organisation ankündigen und danach der Gegner, hier die RWE, einen Schaden feststellt? Bei den Scharmützeln zwischen RWE und den Aktivisten von Ende Gelände haben die Rechtsanwälte des Energiekonzerns jetzt die Zahlung von 50.000 Euro gefordert vom Sprecher der Aktivisten. Und sie beziehen sich auf den Zivilrechtsparagrafen 830 im Bürgerlichen Gesetzbuch. Mit dem hatten wir es hier bisher noch nicht zu tun. Daher mal der Gesetzestext.
Bürgerliches Gesetzbuch, Paragraf 830. Mittäter und Beteiligte. Absatz 1. Haben mehrere durch eine gemeinschaftlich begangene, unerlaubte Handlung einen Schaden verursacht, so ist jeder für den Schaden verantwortlich. Das Gleiche gilt, wenn sich nicht ermitteln lässt, wer von mehreren Beteiligten den Schaden durch seine Handlung verursacht hat. Absatz 2. Anstifter und Gehilfen stehen mit Tätern gleich.
Und bei den Anstiftern wird's interessant. WDR-Kollege Jürgen Döschner ist spezialisiert auf Umwelt- und Energiethemen. Ich habe ihn gefragt, 50.000 Euro Strafe für einen Tweet. Was ist dran an dieser Drohung?
Ja, diese Drohung basiert ja auf einer Unterlassungsverpflichtungserklärung, die dieser Pressesprecher von Ende Gelände vor einiger Zeit unterschrieben hat. Das ist ein Vorgehen von RWE, das in vielen Fällen angewandt wurde. Mittlerweile sollen rund 700 Aktivisten solche Unterlassungsverpflichtungserklärungen zugeschickt bekommen haben. 300 sollen das unterzeichnet haben. Der Sinn dahinter ist, dass RWE diesen Menschen keine konkreten Straftaten vorhalten kann oder konnte. Die wurden also in der Regel nicht verurteilt wegen irgendwelcher strafbaren Handlungen, weil sie beispielsweise ein Gleis einer Kohlebahn blockiert haben oder in einen Tagebau eingedrungen sind, was aber nach dem Versammlungsrecht keine Straftat, auch kein Hausfriedensbruch war. Um diesen Menschen dann trotzdem habhaft zu werden oder um sie daran zu hindern, das noch einmal zu tun, werden solche Unterlassungsverpflichtungserklärungen verschickt. Und wer die dann unterzeichnet, der macht sich schon in dem Moment strafbar, wenn er dann Gelände von RWE betritt, sei es nun Hausfriedensbruch oder nicht, denn dann ist eine zivilrechtliche Vertragsstrafe fällig. Und das ist offenbar auch die Grundlage für diese Forderung von 50.000 Euro gegen den Pressesprecher von Ende Gelände.
Herr Döschner, das war jetzt die Vorgeschichte. Was hat es denn nun mit dem Job, den er übernommen hat, mit dem Job als Pressesprecher zu tun, die 50.000 Euro Forderung?
Ja, das Interessante ist, dieser Mensch hat nicht irgendeine Tat begangen, die dieser Unterlassungserklärung direkt widerspricht. Er hat kein Gelände betreten, er hat keine Betriebsanlagen gestört, er hat auch keine Blockadeaktionen oder Ähnliches durchgeführt, sondern er hat sich in eben solchen Tweets oder auch auf einer Diskussionsveranstaltung dafür ausgesprochen, dass man auch mit dem Mittel des zivilen Ungehorsams gerichtet gegen RWE-Einrichtungen für den Klimaschutz und für den Kohleausstieg demonstrieren soll. Und das wertet dann wiederum RWE bzw. ihre Anwälte als eine Aufforderung zu solchen Handlungen. Und deshalb hat man diese Strafzahlung gefordert.
Aber genau aufgeschlüsselt, welcher Schaden konkret durch Handlungen des Pressesprechers entstanden ist, das ist nicht geschehen?
Nein, und das ist eben die spannende Frage. RWE muss, wenn die dieses Geld haben wollen, diesen Anspruch vor Gericht durchsetzen. Bislang weigert sich der Betroffene ja, das zu zahlen. Und das Gericht wird dann überprüfen. Erstens, ist diese Forderung überhaupt berechtigt? Denn eigentlich müsste es eine konkrete Störung geben, zu der der Betroffene dann auch konkrete Menschen aufgefordert oder angestiftet haben müsste. Und es müsste dann auch ein konkreter Schaden entstanden sein. Und dann würde im zweiten Gang auch noch festgestellt werden müssen, wenn dem so war, ob die Höhe dieser Strafzahlung tatsächlich gerechtfertigt ist. Aber es kommt dabei mit eine wichtige Sache ins Spiel. Und das halte ich eigentlich bei dem Vorgehen für viel wichtiger als die konkrete Frage, wird man das durchsetzen können vor Gericht oder nicht. Sowohl die Unterlassungsverpflichtungserklärung als auch dann eine solche angedrohte Vertragsstrafe haben ihre Hauptwirkung im Wesentlichen allein durch die Summen, die da im Raum stehen. Die Einschüchterung, die Bedrohung eines finanziellen Schadens ist für viele so groß, dass sie dann zurückschrecken vor bestimmten Aktionen. Und das ist ja auch das, was Aktivisten nicht nur bei Ende Gelände, sondern auch bei anderen Organisationen bei diesem Vorgehen kritisieren. Nämlich unabhängig davon, ob das jetzt rechtlich Bestand haben wird, wirkt es sich schon im Vorfeld. Und wir sprechen ja über diese Angelegenheit ungefähr eine Woche vor großen Aktionen, die hier im Rheinland gegen die Braunkohle geplant sind, entfalten die eine Wirkung, die sich auf die Meinungsfreiheit und auch auf die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit irgendwie auswirkt.
Also auf die leichte Schulter nehmen oder sehr ernst nehmen?
Ich denke, das muss man in jeder Hinsicht sehr ernst nehmen. Nicht in dem Sinne, dass man jetzt zahlt, sondern man muss sich darüber Gedanken machen, auf Seiten insbesondere der Politik, ob man das so zulässt, was da passiert, ob das mit dem, was ja als Grundrecht dem gegenübersteht, nämlich die Meinungsfreiheit und das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, das ja sogar so weit geht, dass man spontan auch Gleise einer Kohlebahn blockieren kann. Das hat ja im letzten Jahr die Staatsanwaltschaft in Aachen festgestellt. Ob man angesichts solcher wichtigen Grundrechte, die da betroffen sind, nicht auch einwirken sollte auf RWE, ein solches Vorgehen, offenbar massives Vorgehen und massenhaftes Vorgehen zu unterlassen.
Sorgt das, was ergeben da Ihre Recherchen, sorgt das für Wirbel in der Szene? Also denken wir an andere Pressesprecher, von anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen.
Ja, es sorgt für heftige Diskussionen. Man muss das ja nicht nur auf Pressesprecher beschränken. Man kann sich ja auch vorstellen, dass ich als Journalist, ich bin ja öfter in der Gegend, auch berichte ich über Aktionen, wenn ich dann dort aufgegriffen werde, vielleicht von RWE auch eine solche Unterlassungserklärung zugeschickt bekomme. Und dann äußere ich mich in einem Kommentar, wie ich das 2015 gemacht habe, mit Verständnis für Aktionen wie zum Beispiel die Besetzung eines Tagebaus. Und schon hätte ich potenziell auch eine solche Erklärung auf dem Tisch, eine solche Androhung von 50.000 € Strafe. Das ist ein massiver Eingriff in die Meinungsfreiheit und in das, was wir momentan erleben an Diskussionen über Klimaschutz, welche Rolle spielt die Kohle, welche Rolle spielen solche Unternehmen. Und das hat erhebliche Auswirkungen, aber ich glaube nicht, dass der Effekt, der vielleicht von RWE gewünschte Effekt tatsächlich eintritt, dass sich viele davon abhalten lassen, überhaupt an solchen Aktionen teilzunehmen. Ich habe eher den Verdacht, das sind jedenfalls die Reaktionen, die ich mitbekomme, sowohl von der Organisation Fridays for Future als auch aus Ende Gelände und anderen, dass sie sich eher angespornt fühlen zu solchen Demonstrationen, wie sie jetzt am 21. Juni und 22. Juni im Rheinland geplant sind, dann doch hinzugehen, weil sie sich durch so etwas provoziert fühlen, aber nicht abgeschreckt.
Die Einordnung von meinem Kollegen Jürgen Döschner. Und jetzt geht es um die Sammlung und Kontrolle personenbezogener Daten im Internet. Die Regeln der Datenschutzgrundverordnung dazu, kurz DSGVO, gelten seit Ende Mai 2018 in allen 28 EU-Staaten. Die Verordnung wird aber von Staat zu Staat unterschiedlich stark in nationales Recht umgesetzt. Auf EU-Ebene verantwortlich ist die Verbraucherschutzkommissarin Vera Jourova. Sie hat heute in Brüssel Bilanz gezogen. Zufrieden, aber nicht berauscht. Christoph Schäfer mit Einzelheiten.
Die EU-Kommissarin für Justiz und Verbraucherschutz, Vera Jourova, kümmert sich mütterlich um das Baby, Datenschutz-Grundverordnung.
In general, I see GDPR still as a baby that is growing fast and is doing well. But we need to continue to nurture it well.
Es müsse noch gut genährt werden. Damit meint Jourova, dass die Verordnung noch nicht überall gleich gut umgesetzt würde. Paar Länder hätten Nachholbedarf. Das sind Portugal, Griechenland und Slowenien. Aber auch Deutschland.
Dear German government, I am counting on your actions.
Die DSGVO sichert mehr als 500 Millionen Nutzerinnen und Nutzern in der EU mehr Kontrolle und Übersicht über ihre personenbezogenen Daten. Wer etwa wissen will, welche Daten ein soziales Netzwerk wie Facebook über einen gesammelt hat, darf diese Infos beim Unternehmen anfordern. Unternehmen dürfen die Informationen nur zu Zwecken nutzen, denen die Nutzer zuvor zugestimmt haben. Bei Verstößen drohen hohe Geldstrafen. Maximal 4% des weltweiten Umsatzes können fällig werden. Allerdings sollen die eher so eine Art letztes Mittel sein. Die Kommissarin zählt daher Geldbußen nicht als Erfolgsmaßstab.
This is not a race and quality is more important than speed.
Es ginge nicht um schnell erzahlte Geldbußen, sondern um die Qualität der Umsetzung. Denn letztlich müssten Datenschutzbehörden die von ihnen erteilten Geldbußen auch gegenüber Unternehmen gerichtlich verteidigen. Dennoch, im vergangenen Jahr sind bei den nationalen Datenschutzbehörden vorläufigen Zahlen zufolge mehr als 144.000 Beschwerden eingegangen, knapp 450 grenzüberschreitende Ermittlungen wurden eingeleitet. Erfolgreich abgeschlossene Fälle liegen vor. In Deutschland etwa wurde im November 2018 das soziale Netzwerk knuddels.de auf Grundlage der DSGVO zu einer Strafzahlung von 20.000 Euro verpflichtet. Im Januar folgte eine Millionenstrafe für Google in Frankreich, weil der Internetgigant Nutzerdaten intransparent zu Werbezwecken genutzt hatte. Die Wirksamkeit gegenüber Unternehmen ist ein Punkt. Ein anderer ist der Umgang der Nutzer mit ihren Daten. Dazu stellte Vera Jourova heute erneut Zahlen des Eurobarometer vor. 27.000 Europäerinnen und Europäer wurden dafür befragt. Zumindest etwa zwei Drittel von ihnen haben von der DSGVO schon mal gehört. Allerdings 62% aller Befragten sorgen sich, trotz der Verordnung, dass sie keine vollständige Kontrolle über ihre online übermittelten personenbezogenen Daten hätten. Womöglich auch, weil Nutzern der Datenschutz oft auch nicht wichtig genug ist.
Too many people don't fully know their rights. Too many people don't see the possibility to change their privacy settings.
Deshalb startet die Kommission eine Kampagne, um Nutzer zu sensibilisieren. Wie die genau aussehen soll, das verschwieg Jourova heute. Die EU-Kommissarin wagte auch den globalen Blick. Sie hob hervor, dass Länder wie Japan und Brasilien die europäische Datenschutzgrundverordnung als Inspiration für eigene Gesetze nehmen.
Christoph Schäfer aus Brüssel. Passend heute neu, Sachsen-Anhalt will aus Datenschutzgründen nicht mehr mit einer eigenen Seite auf Facebook präsent sein. Der Grund, Zitat Staatskanzlei, der immer noch nicht rechtskonforme Umgang von Facebook mit den Daten unserer Bürgerinnen und Bürger.
Medias Res.
Alle zwei Wochen hat unser Autor Arno Orzesek hier den Platz für seine Glosse. Heute blickt er auf die Insel mit der Yellow Press. Dort fällt ihm nach dem Rückzug von Premierministerin Theresa May eine wichtige Person auf, Boris Johnson, ehemaliger Außenminister und Londoner Bürgermeister und Publizist. Der will jetzt neuer Parteivorsitzender der konservativen Tories werden und lag ja nach der ersten Abstimmungsrunde heute vorn. Arno Orzesek wählt die Überschrift Am Wickel der Rampensau zum komödiantischen Lebenswerk Boris Johnsons.
Von dem User Hugo in der Aller, die Aller ist übrigens ein Nebenfluss der Weser, aber Hugo kann offenbar schwimmen, wissen wir nur das eine, dass er nämlich gestern genau um 19.58 Uhr und 34 Sekunden im Nachrichtenportal t-online.de unter dem Artikel »Das ist der Bad Boy der britischen Politik« einen Kommentar veröffentlicht hat. Und zwar den letzten des Tages, denn wenn die Moderatoren dort Feierabend haben, schalten sie die Kommentarfunktion ab. Deshalb blieb während unserer Recherchen zu Boris Johnson Hugos Kommentar die ganze Zeit ganz oben stehen. Er lautete: Geil, Boris, weiter so. Und jetzt mal unter uns. Wir sehen das genauso wie Hugo. Natürlich nicht offiziell, Gott bewahre. Offiziell lehnen wir Populismus à la Boris Johnson natürlich ab und bevorzugen im Politischen den zwanglosen Zwang des besseren Arguments à la Jürgen Habermas. Insgeheim aber hat uns Bojo, diese Rampensau, fest am Wickel. Ja, wir verbeugen uns vor seinem komödiantischen Lebenswerk. Welcher Prominente legte sich denn in Zeug, als Jan Böhmermann wegen des Schmähgedichts auf Erdogan vor den Kadi kam? Nein, nicht unsere Angie, vergessen Sie's. Es war Bojo, der für den solidarischen Leicester-Wettbewerb der britischen Zeitung The Spectator einen kongenialen Anti-Erdogan-Limerick einreichte. Da war ein junger Typ aus Ankara, der war ein toller Wix und so weiter. Bojo gewann den ersten Preis. Okay, Hillary Clinton, damals 2007 als Kolumnist des Daily Telegraph, einen stahlblauen Blick wie eine sadistische Krankenschwester in einer psychiatrischen Klinik zu bescheinigen, das war nicht gentlemanlike. Doch viele merkten sofort, dass sie ihren eigenen Eindruck nicht besser hätten ausdrücken können. Deshalb kursiert die Bemerkung bis heute und ist ja auch, nicht völlig falsch. Sage nur keiner, Bojo und Donald Trump seien halt Brüder im Geiste. Von wegen. Trump ist ein Witz, über den man nicht lachen kann, aber er hat keinen Witz. Bojo dagegen sehr wohl. Trump will zum Beispiel auch als Erotiker die Nummer 1 sein und rühmt sich seiner Unflätigkeit. Bojo dagegen bekennt demütig, ich habe mit viel weniger als 1000 Frauen geschlafen. Und gucken Sie sich mal die YouTube-Videos an, die es von Bojos Auftritten so gibt. Wie er mit Schwabbelwampe grinsend durch die Straßen joggt, eine Ermunterung für alle, die auch keine David Beckham sind. Wie er bei einem Demonstrations-Rugby-Spiel einen schmächtigen Knaben in Grund und Boden rammt, selbst einem sympathisch übereifrigen Riesenbaby gleich. Wie er sich 2012 bei den Olympischen Spielen in London zum Hampelmann macht, als er im Sitzgurt an einem Seilbahnseil herabfährt, aber auf freier Strecke hängen bleibt. Eine Prüfung in Peinlichkeit, die er souverän besteht. Denn Bojo, in dessen Adern das Blut Monty Pythons fließt, ist nichts peinlich, was man genauso gut auch lustig finden könnte. What a buffoon, was für ein Hanswurst, schreiben bis heute die Kommentatoren der Seilbahnszene bei YouTube. Und soweit sie dabei an die derbkomische Gestalt aus der deutschen Stegreifkomödie des 16. Jahrhunderts denken, haben sie recht, genau so ein Typ ist dieser Boris Johnson, nur halt ausgebildet im hyperelitären Knabeninternat Eton, mit Kenntnissen in allerlei Sprachen, mit richtig viel Kohle und sonnigem Gemüt. Always look on the bright side of life. Bevor Sie nun bei der Polizei anrufen und den Deutschlandfunk wegen Verherrlichung des bösen Demagogen Boris Johnson anzeigen, möchten wir noch zwei Dinge sagen. Wir behaupten erstens gar nicht, dass unser verliebtes Bojo-Bild die volle Wahrheit über ihn enthüllt. Und zweitens, wenn Boris Johnson erst Premierminister ist, kommt das Inselvolk endlich ganz zu sich selbst. Schon Obelix hatte ja seinerzeit festgestellt, die spinnen die Briten.
Arno Orzesek glossierte. Und jetzt zu einer Tagesschau-Legende. 25 Jahre lang war Wilhelm Wieben Sprecher der maßgeblichen Fernsehnachrichtensendung. Von 1973 an. Heute ist Wilhelm Wieben 84-jährig in Hamburg gestorben. Ein sehr vielfältiger Moderator, Autor, Schauspieler und Sprecher. Trotz seiner hanseatischen Strenge, wie in dieser Tagesschau vom 24. Juni 1998, seiner letzten.
Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach den gewalttätigen Krawallen deutscher Hooligans in Lens wird jetzt an der Grenze massiv kontrolliert.
Jetzt würdigt Astrid Korall seine Stimme und Person, zu deren Eigenart es gehörte, dass er selbst Nachrichten wie Deutschland ist Fußball-Weltmeister immer mit ernster Miene vortrug.
Es gibt wohl nur wenige Nachrichtensprecher, denen die Ehre zuteil wurde, in berühmten Songs verewigt zu werden. Wilhelm Wieben war so einer.
Später spricht dann Wilhelm Wieben, er ist sich immer treu geblieben.
Sang Udo Lindenberg einst über den Mann, der eine lange Zeit einfach nicht aus der Tagesschau wegzudenken war. Mitte der 60er Jahre begann er dort. 1974 sahen ihn die Zuschauer dann zum ersten Mal in der 20-Uhr-Ausgabe.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Ruhig, souverän, professionell, aber auch etwas distanziert. Es waren diese Attribute, die Wilhelm Wieben zugeschrieben wurden. Ein Hanseat durch und durch, den mit Tagesschau-Kollegin Dagmar Berghoff eine lange Freundschaft verband.
Bisschen hieß es damals, sagten die Tagesschau-Redakteure so etwas respektlos. Nein, aber anerkennt auch, er spricht mit Messer und Gabel. Er spricht sehr deutlich und sehr gut und sehr betont und ja, er war eigentlich unser elegantester Sprecher.
Wilhelm Wieben wurde 1935 im schleswig-holsteinischen Dithmarschen geboren. Seine Muttersprache war Plattdeutsch, erst später kam Hochdeutsch hinzu. Als Verwaltungsangestellter sprach er das erste Mal in ein Mikrofon.
Damals tauchte etwas auf, eine große technische Errungenschaft, ein Diktaphon. Da hörte ich zum ersten Mal in meinem Leben meine eigene Stimme, die ich nicht erkannte. Dann kam eine Bemerkung, und die werde ich natürlich ein Leben lang nicht vergessen. Sie haben eine sehr schöne Mikrofonstimme.
Mit Anfang 20 ging Wilhelm Wieben nach Berlin, studierte Schauspiel an der Max-Reinhardt-Schule.
Ich habe anfangs in Berlin ein wenig gespielt. Dann war es nachher nur eine Frage des Geldes, als das Engagement kam, ob ich dann wohl nach Bremen wollte. Und dann habe ich das Engagement dort angenommen, bei Radio Bremen. Aber prompt lief ich auch nach ein paar Jahren schon wieder auf dem zweiten Gleis mit, und zwar am Theater am Goetheplatz.
Radio Bremen hatte Wilhelm Wieben als Sprecher engagiert und so sagte er zum Beispiel den ersten Beat-Club an.
Liebe Beat-Freunde, nun ist es endlich soweit. In wenigen Sekunden beginnt die erste Show im deutschen Fernsehen, die nur für euch gemacht ist. Sie aber, meine Damen und Herren, die diese Beatmusik vielleicht nicht mögen, bitten wir um Ihr Verständnis.
Die Schauspielerei ließ Wilhelm Wieben aber nicht los. Auch während seiner Tagesschauzeit übernahm er kleinere und größere Rollen, stand unter anderem in der Hamburgischen Staatsoper und im Schmitz-Tivoli auf der Bühne. 1998 sahen ihn die Zuschauer in der Tagesschau zum letzten Mal. Ohne viel Aufhebens entschloss er sich, nach mehr als 25 Jahren aufzuhören.
Ich habe ja den Abgang gestimmt und ich finde es schön, wenn man zu einem Zeitpunkt gehen kann, wenn das Bedauern noch da ist, dass man geht und nicht vielleicht unterschwellig, naja, nun wurde es auch Zeit.
Nach der Tagesschau hielt Wilhelm Wieben zum Beispiel Lesungen und sprach Hörbücher und entschloss sich irgendwann, dass es auch damit gut ist.
Astrid Korall über den heute 84-jährig verstorbenen Tagesschausprecher Wilhelm Wieben. Bettina Köster ist im Studio. Es geht um unsere Sendung Medias Res im Dialog. Was steht morgen an als Thema in der Sendung mit Medienthemen und mit Hörerbeteiligung?
Ja, in diesem Jahr ist es ja 30 Jahre her, dass die Mauer gefallen ist. Das war damals also ja nicht nur ein Medienereignis, sondern auch für viele Menschen ein Rieseneinschnitt. Herr Hubert, erinnern Sie sich noch?
Ja, klar, kann ich zugeben. Meine Eltern fuhren mit dem Auto nach Hause, hörten unser Programm, Schabowski-Pressekonferenz, früher Abend mit diesen, ne, und jetzt sofort und unverzüglich gilt das. Und dann schlägt mein Vater meiner Mutter auf die Schenkel und sagt, Gudrun, das heißt doch, die Mauer ist weg. Ja, also wir waren früh informiert.
Und es war unfassbar damals. Ich kann mich auch noch gut dran erinnern. Eng damit verbunden ist aber auch, und damit kommen wir jetzt auch zur Frage an die Hörerinnen und Hörer, der Sendeauftrag des heutigen Deutschlandradios. Denn unter dem Dach fusionierten Deutschlandfunk in Köln, der RIAS und DS Kultur in Berlin eben zum Deutschlandradio. Und der Sender bekam einen Integrationsauftrag. Das heißt, er sollte eine mediale Brücke zwischen Ost und West schlagen. Durch gezielte Berichterstattung Verbindungen schaffen sozusagen. Und jetzt fragen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie den Eindruck, dass der Deutschlandfunk das geschafft hat, diese mediale Brücke zwischen Ost und West zu bauen? Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 0221 345 3451. 0221 345 3451 jetzt.
Danke, Bettina Köstler. Und jetzt noch mal was für morgen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Gerd Schade, ich bin Redakteur der Ems-Zeitung in Papenburg. Unser lokales Thema für morgen ist eine Geschichte zum Weltblutspendetag. Sie handelt von einer älteren Dame, die selber seit Jahrzehnten Blutspenden ehrenamtlich organisiert. Das Besondere ist, die Dame hat selber früher Blut gespendet und einen schweren Unfall erlitten, ist selber dadurch Blutspenden versorgt worden. Anders hätte sie nicht überlebt. Das ganz Besondere ist, man kann es sich fast nicht ausdenken, sie hat 49 Mal Blut gespendet bis dahin und exakt 49 Blutspenden auch verabreicht bekommen. Warum machen wir diese Geschichte? Wir halten Blutspenden für wichtig, weisen auch in Infokästen auf die nächsten Termine in unserem Verbreitungsgebiet hin. Gerade im Sommer, die Spendebereitschaft lässt dann ja oft nach.
Das war Medias Res. Danke fürs Zuhören, sagt Henning Hubert. Nach uns geht es weiter mit einer sexsüchtigen Journalistin im Roman. Leila Slimanis, All das zu verlieren, wird vorgestellt. Gleich im Büchermarkt mit Tanja Lieske.